Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Und der Büchermarkt hat ins Archiv geschaut. Wir haben eine 27 Jahre alte Rezension von Mark Vilaschvilis, Der ungeworfene Handschuh, gefunden. Ein Werk, das 1992 erschienen ist bei Rütten und Löning und das Ihnen im Folgenden vorgestellt wird von Christoph Schmitz.
Der Autor Givi Mark Vilaschvili las dieses kurze Prosastück aus seinem Erzählband Der ungeworfene Handschuh.
Hektors überlese Lebenschance, Ilias Gesang Nummer 22, im Zeilenaugenblick 205. Da stellt sich Hektor dem Achilleus zum Kampf und dann reicht Pallas Athene, die unsichtbare und furchtbar verbündete Göttin, dem Peleiden den Wurfspieß zurück, den dieser zuerst fehlend auf Hektor entsendet, aber den er dann im Zeilenaugenblick 326 dem Priamiden mit desto sicherem Wurf durch die Gurgel schickt. Nun höre deine Aufgabe, lieber Leser. Wenn der Speer des Achilleus im Zeilenmoment 276 an Hektor vorbei in die Erde fährt, so springe du fantasiebeflügelter hinzu, reiße die Waffe an dich und verweigere sie der Pallas Athene. Du kannst das.
111 derartiger Texte sind darin versammelt. Ihr Anliegen? Die Abwehr von Schicksalsschlägen in Buch- und Gedichtweltbezirken, wie es im Untertitel des Buches heißt. Zu diesen Buch- und Gedichtweltbezirken gehören unter anderem klassische Texte der deutschen Literatur, vom Mittelalter bis zur Gegenwart, ebenso wie Klassiker der Weltliteratur von, wie wir hörten, Homers Ilias bis Cervantes Don Quixote. Dabei fordern die Erzähler nicht nur den Leser dazu auf, sich zum Wohl einer Figur in den Text einzumischen, wie in Hektors Fall. Die Erzähler und fiktiven Leser selbst greifen immer wieder aktiv ins Textgeschehen ein, um die den Helden drohenden Schicksalsschlägen abzuwenden. Mal mit Erfolg, mal ohne. Wie in Rainer Maria Rilkes Romanze Die Weise von Liebe und Tod des Kornetts Christoph Rilke. Mitten im Kampf gegen die Türken gesellt sich hier der Leser, zu Pferd und schwer bewaffnet, an die Seite des Kornetts und hält ihm die Feinde vom Leib. Als der Kornett von seinem Retter erfährt, mit wem er es zu tun hat und dass er in seinem Text eigentlich den poetischen Tod sterben soll, gerät er in Verwirrung. Die nutzen seine Feinde aus, um sich zwischen ihn und seinen Beschützer zu drängen und ihn dann doch, wie es Rilkes Text auch vorsieht, zu töten. So erweisen sich diese Texte, solange keine befreiende Leserhilfe von außen kommt, als Gefängnisse. Ihre Insassen sind dazu verdammt, wie es ihre Rollen verlangen, zu funktionieren, gleich ob dies Leben oder Untergang bedeutet. Das ist ein zentrales Motiv in Mark Vilaschvilis gesamtem literarischen Schaffen. So etwa in den beiden umfangreichen Romanen Mutsal und Das böse Kapitel. Der Titelheld Mutsal erzählt vom Leben in einer Poemwelt. In diese Poemwelt wurde er vor langer Zeit verschleppt und muss sich dort, immer wenn das Poem gelesen wird, in einem Zweikampf töten und sich einen Arm abschlagen lassen. Und dies, obwohl Mutsal mit seinem Gegenspieler hinter den Kulissen, also wenn ihr Gedicht gerade nicht gelesen wird, Freundschaft geschlossen hat. Diese Poemwelt ist eine Diktatur, aus der es so gut wie kein Entrinnen gibt. Dennoch versuchen die beiden Freunde in Kontakt mit ihren Lesern zu treten, um mit deren Hilfe aus der Poemwelt zu flüchten oder die Verhältnisse zu verändern. Ein georgischer Roman lautet der Untertitel des Werks. Es ist eine Parabel über die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des einstigen sowjetischen Georgiens, der untergegangenen kommunistischen Diktaturen Osteuropas überhaupt. In diesem Sinne lässt sich auch Mark Vilaschvilis Kurzprosa verstehen. Was im Roman episch ausgebreitet wird, findet sich hier in komprimierter Form und als Skizze wieder. Der Autor weiß, wovon er spricht. Hat er doch selbst den größten Teil seines Lebens in der Sowjetunion verbringen müssen. Zusammen mit seinem Vater wurde er nach dem Krieg vom sowjetischen Geheimdienst aus dem Westsektor Berlins in den Ostsektor gelockt und verhaftet.
Und dann haben wir mit ihm dort eine Nacht verbracht, also eingeschlossen in einem Zimmer. Ja, und dann wurden wir getrennt, seither habe ich nicht mehr gesehen. Ich selber bin in demselben Haus verblieben, in Bunkerhaft. Und in Sachsenhausen war ich dann bis zum August 1947, in diesem Monat, erschien da ein Offizier, nicht wahr, der mich dann herausbrachte aus dem Lager. Und dann wurde ich direkt also nach Moskau geflogen. Und von Moskau nach Tbilisi, wo ich also bis heute noch lebe, ja, als unfreiwilliger Sowjetbürger.
Mark Vilaschvilis Arbeiten sind aber nicht nur politische Parabeln, sondern auch Metaphern für die Befangenheit des Menschen in Sprache, Weltanschauung und Ideologie.
für mich ist die Realperson in einer Weise auch immer eine Buchperson. Das heißt, sie ist auch, und das trifft besonders zu, wenn es sich um ideologisch-diktatorische Systeme handelt, also Gesellschaftsstrukturen handelt, auch ein gesteuerter Mensch. Und ein Mensch, der auch in einem Buch gefangen lebt. Und das ist dann ein ideologisches Buch. Und sehen Sie, in Russland, da hatten wir eine ganze ideologische Bibliothek. Also erstmal 65 Bände von Lenin, nochmal so viel von Stalin und Marx, Engels. Eine Wand können Sie damit füllen, nicht? Also eine ideologische Bibliothek. Das sind Bücher gewesen, die wirklich das Leben von Millionen beinhaltet haben. Die geschichtlich da waren durch eben dieses beinhaltete Leben dieser Millionen, die nach den Maximen, die dort niedergelegt waren, haben leben müssen. Mhm. Und das ist eben auch eine Adresse für mich, ja, also eine Adresse meines Schreibens. Ja, das schwingt da mit in dieser textweltlichen Schreibweise, die ich da bei mir entwickelt habe.
Die Fremdsteuerung des Menschen will Marc Velaschvili in seiner Literatur aus den Angeln heben. Die Befreiung ist ihr Ziel. Befreiung zu einem offenen, mehrdimensionalen Dasein.
Also es geht darum, um die Erlösung des Textweltmenschen, der nur in einer Variante seiner Textweltmöglichkeiten gebannt ist und vielleicht darunter zu leiden hat, ja, diesen Menschen herauszubuxieren in die anderen Varianten, nicht wahr? Und ihn mal auf den Geschmack zu bringen, ja, was eben das andere ist. Das andere kennt er ja gar nicht, nicht? Und er sehnt sich ja in seiner Seele sehnt er sich danach. Er will die anderen Möglichkeiten haben, nicht? Weil er kann das nur mit Hilfe der realen Fantasie. Und so werden bei mir eben die realen Phantasten eingesetzt, um eben das in Werk zu setzen, was sonst überhaupt nicht wäre.
In der Sammlung Der ungeworfene Handschuh inszeniert der Autor die fantastischen Begegnungen von Leser und Buchwelt jedoch nicht nur mit Figuren der Weltliteratur, sondern auch mit anonymen Buchgestalten. Mit lyrischen Ichs, die frierend am Wegrand ihrer Gedichtwelt stehen, mit Liebespaaren, die sich in Pferdekutschen heimlich davonmachen. Diese Namenlosen und ihre berühmten Buchweltkollegen sind aber nicht nur diejenigen, die angesprochen werden, sondern sie sprechen ihre Leser auch selbst direkt an. Was sie von ihnen wünschen, ist gelesen, weitergelesen zu werden. Sie wollen nicht vergessen werden. Sie wollen wahrgenommen und in ihrer Individualität ernst genommen werden. Das ist ihre ganze Sehnsucht. Auch hier klingt das Lebensgefühl des einst in georgischer Gefangenschaft lebenden Autors durch. Ergreifend ist seine Verbundenheit mit den Menschen der Buchwelt. Ihr Textdasein ist ihm ebenso real wie das wirkliche Leben. Als ontotextologische Versuche bezeichnet Marc Velaschvili diese Prosaarbeiten auch. Seiner Verbundenheit, seinem Mitleid mit den Buchmenschen kann man sich als Leser kaum entziehen. So nah führt er an sie heran, dass man glaubt, ihren Atem zu spüren.
Christoph Schmitz über Givi Marc Velaschvilis Der ungeworfene Handschuh, ein Büchermarktbeitrag aus dem Archiv von 1993 zu Ehren jenes Schriftstellers, der am heutigen Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben ist.